Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast 55 Minuten Beyond Freud. Naja, Beyond Freud heißt im Übrigen, weil ich doch manchmal gefragt werde, es geht einfach nicht um Freud, sondern Freud ist ja nun auch über 100 Jahre alt und du würdest vermutlich auch heute kein Quecksilber mehr schlucken und würdest heute keine physiologische Therapie mehr machen, die 100 Jahre alt ist. Das muss vor allem seine gesellschaftlichen Erfolge, die er ja mit seiner ganzen Theorie hatte, nicht schmälern. Aber ich glaube, psychotherapeutisch ist man ein ganz bisschen weiter. Das ist aber auch völlig normal und schmälert ja den guten alten Sigmund Freud nicht. Übrigens einen Besuch wert, seine Praxis in Wien. Das ist wirklich sehr, sehr erhebend, sich dort aufzuhalten. Da sind auch noch viele Requisiten, also sprich Möbel etc., die original sind. Er musste dann ja irgendwann emigrieren, weil er jüdischer Herkunft war. Also sehr empfehlenswert und natürlich auch Freud zu lesen, ist immer wieder eine Inspiration. Aber wir sind ein ganz bisschen weiter. Trotzdem, das von ihm nicht erfunden, aber statuierte Unterbewusstsein, das geistert im positiven Sinne seitdem durch die Psychologie. Und es ist ja auch nicht abwegig, dass wir einen, und das hatte ich in den letzten beiden Podcasts ja schon, also den davorigen chronologisch gesehen erklärt, ein Unterbewusstsein ist ja durchaus ein plausibles Geschöpf, will mal sagen, aber man darf eines oder man sollte eines nicht vergessen, es ist Teil unseres Geistes, also wir haben ein Gehirn, heutzutage geht man noch davon aus, dass unser Gehirn beides, nämlich Speichern und das Verarbeiten von Daten übernimmt, also diese Hirnarchitektur ist so gestaltet, dass sie sowohl das Wissen speichert, mithilfe von Neuronen von Nervenzellen und auch gleichzeitig verarbeitet. Also wenn du jetzt mal einen Computer nimmst, dann hast du als Speichermedium ja meistens eine Festplatte oder einen USB-Stick oder was auch immer, aber du hast irgendeine Festplatte, auf der zumindest das Betriebssystem aufgespielt ist, und wenn du dann Daten anschauen willst, dann und bearbeiten willst, beispielsweise in einem Textdokument, dann läuft das Ganze durch den Prozessor, und die Prozessorstärke, die macht dann auch wieder einen Teil der Leistungsfähigkeit deines Computers aus. Da gab es früher den Intel, den gibt es heute auch noch, aber genau, das sind so diese Prozessornamen. Das heißt, die Instanzen sind getrennt, beim Gehirn sind sie das offensichtlich nicht, wobei die Geister scheiden sich, wird Wissen tatsächlich im Körper oder wird es in einer Aura um uns herum gespeichert oder gibt es eventuell sogar Felder, die über uns sind, in denen wir uns befinden, die sogenannten morphogenetischen Felder beispielsweise, die Rupert Sheldrake ja ersonnen hat. Es gibt, ich hatte das im letzten Podcast gesagt, von C.G. Jung ja die Theorie des gemeinen Unbewussten, also dieses kollektiven Unbewussten. Das heißt, da ist Wissen gespeichert, das einfach jeder hat. Rupert Sheldrake, weil ich ihn gerade genannt habe, der hat die Theorie aufgestellt und hat das auch ja so ein bisschen beweisen wollen und vielleicht auch können, also er hat da sehr große Experimente gemacht über Rundfunk etc., dass nämlich Wissen beispielsweise, das auf einer ansonsten abgeschnittenen, ich sag jetzt mal Südseeinsel, bei Affen vorkommt, plötzlich auch Affen auf dem Festland haben, obwohl die Tiere garantiert nicht über diese Strecke vom Festland auf die Insel haben schwimmen können. Und deshalb vermutet er, dass Spezies einer Art, ob das Pflanzen sind, ob das Menschen sind, ob das Tiere sind, dass die sozusagen ein gemeinsames morphisches Feld haben, also ein Äther, hätte man früher gesagt, und in dem finden Austausche statt. Es gibt auch Hinweise oder es gibt ja Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sagen, dass beispielsweise über unsere Gene auch Menschen miteinander kommunizieren, und es gibt Techniken, die uns ja miteinander kommunizieren lassen. Das ist zumindest das Modell oder die Theorie. Also kurzum, man weiß es eigentlich nicht genau, aber wir müssen uns ja immer mit dem aktuellen Irrtum auseinandersetzen. Ein schöner Hinweis, weiß nicht, wer es gesagt hat, der aktuelle Wissensstand ist immer der Stand des aktuellsten Irrtums. Na klar, weil Wissenschaft entwickelt sich auch weiter und irgendwann Widerlegt man auch das ein oder andere. Aber im Moment ist es so, dass wir eben davon ausgehen, wir haben einen Geist, der findet weitestgehend im Gehirn statt. Und in diesem Geist befindet sich eben auch unser Unterbewusstes. Und in diesem Unterbewussten sind Dinge abgelegt, die wir entweder als entschieden dort ablegen. Also wir sagen, die Welt ist so, Punkt. Wir müssen uns um diese Frage nicht mehr scheren, sondern bei allem, was wir tun, wird dieses Wissen, wenn nötig, mit einbezogen. Oder auch, dass wir dort Dinge ablegen, an die wir nicht erinnert werden wollen, beispielsweise traumatische Ereignisse. Also wenn du irgendetwas erlebst, was dich sehr schockiert und worüber du nicht nachdenken willst oder kannst, weil das deinen geistigen Zustand kaputt machen würde, dann geht man heute davon aus, dass es sowas wie ein Traumagedächtnis gibt. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Inhalte weg sind im Unterbewussten, sondern sie entziehen sich schlicht unserem Bewusstsein. Sondern in unserem Bewusstsein kommen dann sozusagen nur die Dinge zum Vorschein, die wir aus aktuellen Reizen in der Außenwelt aufnehmen, die wir, das was ich vorhin Prozessor nannte, in unserem Gehirn verarbeiten. Und die werden natürlich auch gesteuert von unterbewussten Mustern, Gedankenmustern, Entscheidungen, Dingen, wie wir die Welt sehen. Und daraus wird dann ein Ergebnis geformt und das bekommen wir im Bewusstsein dann wieder gezeigt und wir handeln dann danach oder überlegen, wie wir danach handeln. Ich hatte das mit Freud erklärt. Freud hat gesagt, es gibt im Unterbewussten zwei Instanzen, nämlich einmal die Triebhafte, das Es, und einmal die Instanz, die ja das Moralische eher beinhaltet. Und die, kannst du dir vorstellen, stehen öfter im Clinch. Das machen die aber untereinander aus. Das heißt, das bekommt das Bewusstsein gar nicht mit, sondern das Bewusstsein bekommt nur das Ergebnis mit. Und das ist dann oft ein Abwehrmechanismus, eben genau dann, wenn das Über-Ich sagt, das, was du es willst, das finde ich nicht gut und dann muss irgendwie ein Kompromiss oder eine Übersprungshandlung, also irgendeine Handlung ausbaldowert werden, die dann nach draußen gegeben werden kann. Und dafür ist das Ich denn zuständig, für das nach außen geben. Jetzt aber die Frage, und das soll der dritte Teil dieser Serie sein, und es kommen noch weitere, aber es geht, das Unterbewusstsein ist einfach ein zentraler Punkt in dieser Geschichte, auf den ich hinaus will, und das Unterbewusstsein ist vielleicht auch der Schlüssel zu manch einem Problem, das wir haben, denn hier liegen irgendwo Kassetten ab, Videokassetten hat es mal ein Trainer von mir genannt, ein Ausbilder, Videokassetten, die wir dann einspielen, wenn wir irgendwo getriggert werden und dann fühlen wir uns urplötzlich einsam, dann fühlen wir uns urplötzlich traurig, dann sind wir urplötzlich wütend oder. Kurzum, wir reagieren auf eine Art und Weise, die wir nicht wirklich verstehen, weil eben das Unterbewusste unterbewusst agiert. Und die Frage ist, wie komme ich denn in Kontakt mit meinem Unterbewussten, das dann manchmal auch den Namen das innere Kind trägt beispielsweise, weil eben viele Verletzungen, die wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben und dann im Laufe des weiteren Lebens ausagieren, diese Verletzungen eben in der Kindheit stattfanden. Und warum? Weil wir in der Kindheit unreflektiert sind. Das liegt daran, dass wir in der Kindheit überhaupt keine Ahnung von der Welt haben. Wir öffnen die Augen, ich habe das schon in den letzten Folgen gesagt, wir sehen irgendeinen Wischwasch und müssen uns erstmal an Kreise, an Rechtecke, an Vierecke, an Polygone, an geometrische oder auch an ungeometrische Formen gewöhnen. Wir müssen uns an Farben gewöhnen, wir müssen gesagt bekommen, was diese Farben bedeuten, was die Formen bedeuten. Wir haben mit Dreidimensionalität zu kämpfen, die müssen wir erlernen, das müssen wir ja alles erlernen als Kind. Und dann kommen eben noch unsere Eltern, die sich eben so verhalten, wie sie sich verhalten. Und Eltern, damit ist natürlich jeder Mensch gemeint, der uns erzieht oder der uns in der Kindheit begleitet, das sind ja nicht immer die Eltern, sondern manchmal sind es auch Heimeltern oder Pflegeeltern oder noch anders. Ja, und das ist eben der Grund, dass wir mit so viel zu tun haben und so wenig von der Welt wissen als kleines Kind, dass wir erstmal das, was unsere Eltern, ich nenne das jetzt mal stellvertretend für alle anderen Konstellationen so, dass unsere Eltern eben die Nummer eins sind. Also das, was die tun, das ist das Richtige. Punkt. Natürlich kommen wir später drauf, dass wir geschlagen werden beispielsweise nicht okay ist. Aber nicht jeder Mensch kommt darauf zum einen und zum anderen ist es so, dass manch einer sich auch an das Schlagen gewöhnt und eben so tut, als sei das irgendwie was völlig Normales. Und so sind eben ganz unterschiedliche Gedankenmuster und Verhaltensmuster, die sich in uns einnisten, in unserem Unterbewusstsein, weil wir das abhaken in dem Moment, in dem wir es lernen als kleines Kind und sagen, das ist so, das ist einfach ganz normal. Und das ist eben der Grund, warum es wichtig und gut sein kann, mit unserem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten. Und ich will dir heute mal so zwei, drei Möglichkeiten anbieten, auch wenn es jetzt nur audiomäßig ist. Es wäre jetzt vielleicht auch ganz gut, es zu zeigen, aber vielleicht mache ich das noch in einem Video. Möglichkeit 1, und damit werden wir später arbeiten, ist die Visualisierung. Ich will ehrlich sein, ich bin kein Meister der Visualisierung. Also ich kann visualisieren nicht so ganz tolle. Aber viele können das ganz gut und von daher kann sich zum Beispiel anbieten, dass du dir eine Tafel vorstellst. Und wenn du an dein Unterbewusstsein eine Frage richtest, dass du sagst, schreib auf diese Tafel die Zahl, wenn das eine quantitative Abfrage ist, schreib ein Ja oder ein Nein, schreib ein Fertig oder ein Ich weiß nicht. Das kann man eben machen, wenn man gut im Visualisieren ist oder wenn man sich mit dem Visualisieren gut anfreunden kann. Und das ist auch die Empfehlung. Also Augen zu oder auch Augen auf, das ist egal, vor dem geistigen Auge eine Tafel vorgestellt und dein Unterbewusstes einfach mal was gefragt. Also was hältst du davon? Findest du das gut? Und da kannst du dann auch deine Möglichkeit finden, wie du beispielsweise mit den Antworten umgehst. Also du musst dir überlegen, wie kannst du mit deinem unteren Selbst, mit deinem inneren Kind, mit deinem Unterbewusstsein am besten kommunizieren. Vielleicht geht das mit Ja, Nein am besten oder auch mit ganz konkreten Dingen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was mache ich denn, also ich jetzt der Jo, wenn ich mit meinem Unterbewusstsein kommuniziere, und ich mache das am liebsten mit einem Pendel. Ein Pendel kannst du dir kaufen, im Internet bestellen, das ist nichts anderes als ein Gewicht, das ein bisschen hübsch aussieht, in Bronze oder in irgendeinem Metall gebürstet oder wie auch immer. Du kannst aber auch einfach einen schweren Gegenstand nehmen, einen Ring, was auch immer, und kannst einen Faden dran binden und diesen Faden hältst du, ich mache es so, unter Ellenbogen aufgestützt und dann halte ich den Faden zwischen Daumen und Zeigefinger, so dass das Pendel natürlich den Tisch oder die Unterlage nicht berührt. Und ich habe mit meinem Unterbewusstsein vorher ausgemacht, welche Bewegungen das Pendel machen muss, um ein Ja, um ein Nein. Bei mir ist es so, das Ja, dann pendelt es im Uhrzeigersinn, bei einem Nein pendelt es gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn ein Ich weiß nicht genau, dann ist es ein schräges Pendeln von unten links nach oben rechts und diese Frage kann ich nicht beantworten, oder ein klares Nein ist von links nach rechts gependelt. Aber du kannst auch ein Ja als Nicken vor zurück pendeln, ein Nein als Kopfschütteln rechts nach links pendeln und so weiter vereinbaren. Und manchmal macht mein Pendel auch ein paar Kapriolen und dann muss ich eben erfragen, was es damit denn eigentlich meint. Und jetzt sagen natürlich, wenn ich das erzähle, immer wieder mal Leute, ach so, ja, und das macht dann eine höhere Kraft oder so. Das ist natürlich Quatsch. Pendeln oder das Pendel kann nur dann pendeln, wenn dein Arm sich oder dein Finger oder der ganze Halteapparat sich marginal, also so, dass man es gar nicht so recht merkt, bewegt. Also die Bewegung wird natürlich von meinem Daumen und Zeigefinger, also von meiner Hand ausgeführt. Das ist ja ganz klar, da ist ja kein Geist hinter mir, der das Pendel jetzt bewegt. Es bin ja auch ich, aus dem die Antwort kommt, also mein Geist, mein Unterbewusstes, und von daher steuert mein Unterbewusstes, das ist die Theorie oder das Modell dahinter, steuert mein Unterbewusstes eben die ganz leichten Bewegungen von Daumen und Zeigefinger und dann pendelt das Pendel eben so, wie es pendelt. Und das tut's bei mir sehr, sehr zuverlässig und es gehört gar nicht viel Übung dazu, aber du solltest es mal mit ein paar Fragen probieren und für die Zeit nach der Frage einfach auch versuchen, gar nicht viel zu denken, sondern ich gucke das Pendel dann immer an. Und am Anfang habe ich immer gedacht, jetzt, also wenn es nach mir ging, wird es jetzt ja ein Ja kommen, und habe dann befürchtet, dass das Pendel das so pendelt, dass eben auch die gewünschte Antwort kommt. Mittlerweile schließe ich das aus, weil ich schaue einfach auf mein Pendel drauf und warte, was es so tut. Und das ist wirklich eine ganz spannende Erfahrung. Eben gerade, wenn du solche Befragungen an dein Unterbewusstsein machst, wie wir sie dann in einem etwas späteren Teil dieses Podcasts machen werden. Darauf läuft das Ganze ja hinaus. Aber bis dahin will ich dir einfach noch ein paar spannende Informationen geben, die dir auch ohne abschließende Methodik, die wir irgendwann mal hören in dieser Podcast-Reihe, etwas bringen. Genau, also ich selbst nehme das Pendel total gern. Was ich auch sehr gerne mache, sind Karten. Also ich meine jetzt Tarotkarten. Tarotkarten, die gibt's in verschiedenen Ausführungen. Das Rider-Waite-Tarot oder Waite-Rider heißt es, glaube ich. Genau, das gibt es zum Beispiel. Ich selbst nehme sehr gerne das Osho-Tarot, um mal gleich zum Punkt zu kommen. Osho, das war ein Guru, der Bhagwan hieß er vorher, dann hieß er Osho, lebte in Indien, hat auch mal Ausflüge in die USA gemacht, die waren weniger rühmlich. Da gibt es wirklich ganz gute Geschichten und Dokumentationen drüber auf dem ein oder anderen Streamingdienst und auch in den öffentlich-rechtlichen. Lohnt sich mal anzuschauen. Sei es wie, man kann von Osho halten, was man will. Seine Karten sind einfach schön. Und es gibt beispielsweise auch noch das Crowley-Tarot. Es gibt aber noch viele andere Tarots. Schau dir einfach mal eins an und schau dir mal mehrere an, so will ich sagen, ob dir da eins mehr oder weniger gefällt. Beim Osho-Tarot finde ich schön, da ist noch ein kleines Heftchen dabei, da sind die Erklärungen zu den Karten. Aber das Osho-Tarot hat sehr moderne Bilder, so will ich es mal sagen, und auch sehr aktuelle Bilder. Da ist zum Beispiel auch eine Karte Schizophrenie dabei oder Angst oder ja, all solche Sachen, also modernere Begriffe. Und wenn ich eine Frage habe, auch wie ich mich verhalten soll, dann habe ich für mich beschlossen, drei Karten zu ziehen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass mein Unterbewusstes dann wirklich diese drei Karten, die ja verdeckt vor mir liegen, zieht und weiß, was das für Karten sind. Die linke Karte ist, wo es herkommt, also wie das Problem entstanden ist. Die mittlere ist, wie das Problem sich jetzt gerade äußert. Und die rechte ist, was ich tun kann, um das Problem zu lösen oder um es zu ändern. Sondern da vertraue ich auch auf meine Interpretationskraft. Das heißt, ich hatte ja im vergangenen Podcast zu diesem Thema schon erklärt, wir stehen ja einer Welt gegenüber, die unglaublich viel im Angebot hat. Wir glauben halt immer so, dieselbe Welt zu sehen, nämlich die, die wir empfinden. Also wenn ich glaube, ich bin einsam, dann sehe ich halt um mich herum viel Einsamkeit. Wenn ich glaube, ich bin ein total beliebter Mensch, dann gehe ich auch anders auf die Leute zu und komme am Abend heim und sage, ach Mensch, was war ich heute wieder viel in Kontakt. Wenn ich einsam bin oder mich einsam fühle, dann treffe ich ja dieselben Leute unter Umständen. Aber ich gehe nicht auf sie zu und ich werde heimkommen und sagen, ja, es ist wieder mal bestätigt worden, ich bin einsam, keiner redet mit mir. Also wir erschaffen zwangsläufig durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Wahrnehmungsfilter ja die Welt, die wir auch irgendwie glauben sehen zu müssen. Wenn ich jetzt allerdings wirklich gewillt bin, ein Problem zu lösen, dann bin ich ja schon in einem Problemlösestatus. Also wenn ich drei Karten ziehe, dann will ich ja schon das Problem lösen. Und unter Umständen ist die Lösung gar nicht so weit weg. Mein Geist, mein Bewusstes versucht nur anhand der Filter, die es hat, die Lösung unter Umständen zu verhindern. Also wenn ich der Meinung bin, ich bin so einsam, dann wird jeder Lösungsvorschlag von meinem Bewusstsein vermutlich erstmal niedergeschlagen, weil mein Bewusstsein will diesen Zustand der Einsamheit, weil es eben bequem ist, einen Zustand zu halten, weil man kann damit umgehen, auch wenn er unangenehm ist. Also mein Bewusstsein wird erstmal jeden Vorschlag abschmettern. Wie so ein negativer Mensch beim Brainstorming. Wenn man dann einen Begriff sagt, sagt er gleich, ja, das geht aber nicht, weil. Und so ist unser Bewusstsein eben gestrickt. Und wenn ich mir jetzt Karten ziehe und schaue diese Karten an, dann gebe ich meinem Unterbewussten die Möglichkeit, die Lösung, die es eh schon hat, in der Karte zu sehen. Das ist so ein bisschen wie der Rorschach-Test, wo der Tintenklecks auf ein Blatt Papier geträufelt wird. Man klappt das Papier zusammen und wieder auseinander und dann hat man so eine Figur. Und diese Figur soll interpretiert werden. Und man geht davon aus, dass sie eben nach dem interpretiert wird, was man eh sagen will, was aber vielleicht, wenn man bewusst fragen würde, das Bewusstsein nicht aktiv, wo es aktiv nicht drauf kommt. Also das ist für mich immer noch mal eine schöne Methode. Ich lege drei Karten oder auch nur eine und interpretiere die für mich und interpretiere die eben auch vor dem Hintergrund, welche Lösung rät mir diese Karte. Und biete somit meinem Unterbewussten die Möglichkeit, eben seine Lösung zu präsentieren, eben nicht indem ich direkt frage, das wäre das Bewusstsein, sondern indem ich sage, guck mal, hier ist ein Bild, wo siehst du deine Lösung darin? Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken, aber das ist einfach immer auch nochmal eine wirklich sehr schöne Methode, das Bewusstsein zu umgehen und mit einem kleinen Kniff eben einem Bild, das vieles beinhaltet, dem Unterbewussten die Möglichkeit zu geben, seine Lösung zu präsentieren, eben als Interpretation eines Bildes, aber in Wirklichkeit ist es eben die Lösung, die schon lange im Unterbewusstsein steckt. Genau, es gibt noch viele andere Möglichkeiten sicherlich und fang einfach mal an zu spielen. Also Prinzip ist immer das, dass ich einen Mittler suche, ob das ein Pendel ist, ob das eine innere Tafel ist, ob das ein Bild ist, das ich ganz willkürlich irgendwo rausziehe und sage, hier ist die Lösung drin und mein Unterbewusstsein interpretiert das Bild dann eben nach der Lösung, die es eh schon hat, die aber vom Bewusstsein unterdrückt wird, weil das Bewusstsein will sich eben nicht so gerne verändern und deshalb kommt es dann nicht drauf. Also das wären mal so drei Möglichkeiten, wie kannst du mit deinem Unterbewussten kommunizieren? Und wenn du eine Frage hast, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so traurig, dann probiere mal eine solche Frage mit Hilfe dieser oder einer dieser drei Methoden zu klären oder zu einer Lösung zu kommen. So weit mal dazu. Naja, es gibt noch eine schöne Methode und das ist das Focusing. Das ist vielleicht eine sehr direkte Methode, gerade wenn es um Gefühle geht. Und dieses Focusing, das funktioniert, ja, das erkläre ich auch nochmal. Das Focusing funktioniert so, ich habe ein Gefühl und sage, ich fühle mich scheiße. Naja, das ist jetzt natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, damit kann man nicht so viel anfangen, sondern was heißt denn das Scheiße? Und das Focusing, und ich erkläre das, du kannst das in eine Suchmaschine eingeben, dann wirst du da auch Anleitungen finden. Ich erkläre es vom Prinzip her mal. Du setzt dich mit diesem Gefühl hin und du machst die Augen zu, das ist immer ganz gut, dann bist du unabgelenkt. Und jetzt wirst du einige Gefühle haben, die vielleicht angenehm, unangenehm ist, aber dieses eine, das du ergründen willst, das nimmst du jetzt. Die anderen, die schiebst du so ein bisschen weg und dieses eine Gefühl, ich fühle mich scheiße, das stellst du jetzt so direkt vor dein inneres Auge. Und Atmen ist dabei immer ganz wichtig, dass man ein bisschen frei wird, nicht verkrampft. Das ist beim tiefen Atmen immer ein ganz schöner Effekt, dass, wie gesagt, der Brustkorb, dass das alles ein bisschen entspannter wird. Und dann nimmst du dieses Gefühl und lässt es so in dein Herz reinfallen. So, und dann überlegst du, was ist es? Scheiße ist ja, kann ja alles sein. Und dann sagst du vielleicht, ja, ich fühle mich ein bisschen allein. Und dann schwenkst du so ein bisschen her zwischen dem Gefühl und dem Begriff alleine. Nee, das passt noch nicht. Einsam. Dann schwenkst du wieder so ein bisschen her zwischen dem Gefühl und dem Begriff einsam. Und du denkst, ja, naja, das könnte schon ein bisschen besser verlassen. Und plötzlich merkst du, du hast so einen Seufzer. Das ist ein untrügliches Zeichen. Verlassen. Das trifft es. Das trifft es genau. Verlassen trifft es. Also du näherst dich quasi mit einem konkreten Wort deinem Gefühl an. Und wenn du erstmal dann erkannt hast, das Gefühl ist nicht einfach scheiße, es ist nicht einfach einsam, es ist nicht einfach allein, es ist verlassen fühlen, dann kannst du eben viel besser mit dem Gefühl arbeiten, als wenn du mit diesem groben, mit dieser groben Einteilung, ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich doof oder ich fühle mich scheiße oder ich fühle mich wie auch immer. Das ist also nochmal eine schöne Methode und dann kannst du tatsächlich mit diesem Verlassen, kannst du anfangen, dann mit deinem Unterbewussten zu arbeiten, dir eine Tafel vorstellen, dir ein Pendel in die Hand nehmen oder auch Karten legen und sagen, okay, warum fühle ich mich denn verlassen? Und dann einfach mal diese drei Karten legen oder finde für dich etwas, was du gut findest, wie du gut an dein Inneres herankommst. Oder nimm, wie gesagt, das Pendel und dann kannst du fragen, wie ist es? Fühlst du dich denn verlassen? Und dann schlägt das Pendel vielleicht ein Ja aus und dann kannst du so ein bisschen forschen. Also, das vielleicht mal schon als Vorbereitung. So, jetzt ist es aber wirklich rum. Das Focusing, das fiel mir jetzt gerade noch ein. Ich mache das mittlerweile recht automatisch, wenn ich so ein Gefühl habe, dass ich es wirklich mal in mein Herz reinplumpsen lasse. Und dann versuche, ein ganz genaues Wort zu finden. Und das ist schon sehr erleichternd. Es ist so ein bisschen sich selbst zuhören. Etwas so wie eine Selbstfürsorge. Genau, das ist ja ganz wichtig, dass wir mit uns selbst wenigstens klarkommen und dass wir uns selbst vertrauen und dass wir uns selbst zutrauen. Selbst wenn wir uns einsam fühlen, haben wir doch immer diese Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und das ist wichtig, dass wir mit uns in Kontakt sind und im Kontakt bleiben. Weil sonst werden wir irgendwie kalt und zynisch und das macht auch nicht so viel Spaß. Und der Umwelt im Übrigen auch nicht. Das kann ich leider aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin dann eher derjenige, der die Umwelt so ein bisschen traktiert mit seinen Gefühlen, wenn er mal nicht dran denkt, da mal in Medias Res zu gehen. Okay, in diesem Sinne, ihr Lieben, du Liebe, du Lieber, du Liebes, das war es für heute. Wir sind immer noch beim Unterbewusstsein und ich habe in der ersten Folge dieser Reihe erklärt, so generell, was es damit auf sich hat. In der zweiten habe ich so ein paar Unterbewusstseinsmodelle erklärt, die von Freud bis heute so existieren. Und heute wollte ich dir mal sagen, wie du mit deinem Unterbewusstsein ganz gut in Kontakt kommen kannst. Wenn du mehr darüber wissen willst, ich biete diesbezüglich auch Coachings an, gerne online, oder du mir einfach etwas mitteilen willst, dann schreibe an jo@letschert.net. Letschert, L-E-T-S-C-H, Emil Richard Theodor.net. Und ansonsten freue ich mich, von dir zu hören, zu lesen und wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit mit dir selbst. Dein Jo.